Was ich noch zu sagen hätte, ist ein Zitat aus einem alten Lied von Reinhard May. Die Älteren unter uns werden das hoffentlich noch kennen. Es geht dann nicht ganz christlich weiter. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Das ist jetzt so nicht vorgesehen, aber was ich noch zu sagen hätte, Wünsche an die Gemeinde. Ich beginne zunächst einmal mit dem Verlesen des Bibelwortes und habe gedacht, weil versprochen ein junger Bruder, der sich für den geistlichen Dienst vorbereitet, ist ein großer Freund elektronischer Medien. Und der spezielle Gruß geht, auch wenn ihr ihn nicht kennt, an Benjamin, der im zweiten Semester in Theologie ist. Und der wird jetzt jubeln, weil ich den Bibeltext vom Handy vorlese. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ich dachte, das ist ein wunderbares Wort für eine letzte Predigt in einer Gemeinde, um damit zu starten. Ja? Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Ein Wort, ein Zitat aus dem Sprüchebuch. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Wort Gottes. Wenn jemand dient, tust er aus der Kraft, die Gott ihm gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Das ist natürlich ein wunderbares Wort, das man ansetzen kann für so eine letzte Predigt. Für einen letzten Dienst, für ein letztes sich grüßen, für so einen Moment. Aber dafür hat das der Apostel Petrus ja nicht geschrieben. Was ich noch zu sagen hätte, das war Wünsche an die Gemeinde. Alle Dinge Ende hat sich genaht oder die Dinge sind nahezu zum Ende gekommen. Als der Apostel Petrus das schrieb, das ist ungefähr 1900 Jahre her, kannte er die Pandemie nicht. Er hatte eine andere Situation vor Augen, dass Christen die ersten heißen Wellen nicht von Corona über sich ergehen ließen, sondern wirklich von Verfolgung. Die ersten Menschen, die ersten Hauskreise in der Region, denen Petrus schrieb, hatten erlebt und erfahren, dass den Leuten Hab und Gut geraubt wurde, das Haus über den Kopf angezündet wurde oder die ersten Menschen in der richtigen Verfolgung auch mit dem Leib und mit dem Leben bezahlt haben für ihren Glauben an Jesus Christus. Das Ende aller Dinge hat sich genaht, damals schon. Das Ende aller Dinge hat sich genaht, damals schon und viel dramatischer und drastischer, als wir das heute vielleicht wir hier in Deutschland erleben. Das Ende aller Dinge hat sich genaht in wirklich lebensbedrohlicher Weise. Das erleben und erfahren heute ganz viele Menschen in vielen Ländern der Erde, wo sie verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Das Ende der Dinge hat sich genaht. Und die Frage, wenn es damals so war und wenn es heute so war, die Frage an uns ist, was gibt uns die Bibel mit an dieser Stelle zu tun? Was gibt uns die Bibel mit? Was sagt sie uns für eine solche Situation, wenn das Ende der Zeit für uns geradezu greifbar wird? Das, was die Bibel nicht sagt, schaut auf die Weltenuhr und rechnet. Das, was die Bibel nicht sagt, was aber menschlich ist, wir haben Angst. Wir ziehen uns zurück. Und wir sind bedrückt. Und wenn wir bedrückt sind, dann gucken wir meistens Schultern hochgezogen, flache Atmung nach unten. Wir haben Angst. Jesus sagt seinen Jüngern, als er Abschied nimmt von ihnen, was am Ende der Zeit, wenn sich das Ende aller Dinge naht, geschehen wird. Und er beschreibt, dass Meteoriten auf die Erde stürzen, dass der Himmel wackelt. Und er beschreibt Dinge, von denen wir sagen könnten, irgendwie, das ist doch schon sehr ähnlich, wie wir das heute erleben. Und was Jesus dann sagt, finde ich total interessant. Er sagt, wenn das zu geschehen beginnt, hebt eure Häupter auf. Weil die Lösung nicht auf dem Fußboden liegt. Hebt eure Häupter auf. Warum? Oder wozu? Weil eure Erlösung naht. Das, was Jesus der Angst und dem Ende der Zeit entgegensetzt, ist sein Kommen. Punkt. Und ich bin heute mal richtig drastisch. Wer etwas anderes glaubt und etwas anderes sagt, ist nicht auf dem Boden der Heiligen Schrift. Wir sind nicht gerufen, Angst zu haben. Wir sind nicht gerufen, die Zeit zu berechnen. Jesus, der Sohn Gottes, weiß es selber nicht. Was maßen wir uns an, die Uhr der Welt anzuschauen und zu behaupten, wann der Herr nun jetzt gerade in wie viele Einheiten wiederkommt? Lasst uns aufsehen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns aufsehen auf den, der kommt und der Erlösung bringt. Ha, könnte der eine sagen, das mit der Erlösung, ich weiß nicht. Genau, da sitzt das Problem. Du weißt nicht, ob du erlöst bist. Vielleicht bist du dir nicht sicher. Das ist das Problem. Jesus lädt dich ein, sicher zu sein und gegründet zu sein in der Botschaft und in der Verkündigung, dass er dich erlöst hat, dass er dich gerufen hat, dass er dich freigemacht hat, dass er für deine Sünden am Kreuz gezahlt hat. Das Ende aller Zeit ist gekommen, schreibt Petrus damals schon. Und es hat sich seitdem nichts geändert, ihr Lieben. Seitdem leben wir in diesen letzten Tagen. Und das war damals so, als beispielsweise die Leute im Mittelalter die Pest erlebten. Sie haben noch viel mehr geglaubt, das Ende der Zeit ist gekommen. 30-jähriger Krieg, 1/3 der deutschen Bevölkerung war tot. Man konnte durch Landstriche gehen, da war kein Dorf mehr belebt. Das Ende der Zeit ist gekommen. Unsere Erlösung naht. Und der Fixpunkt, den Petrus den Menschen in der Verfolgung, in der Bedrängnis, am Ende der Zeit, in dem Lebensgefühl, es geht zu Ende, gibt, ist, dass er sagt, die Kraft des Kreuzes ist das, was auf euch zukommt. Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus in der Weise, er kommt wieder und er wird euch holen. Das Ende der Zeit ist nah. Und ich sage es noch einmal ganz deutlich, ich möchte euch einladen, an dieser Stelle dem Wort Gottes mehr zu glauben, als allen Verschwörungstheorien, die gerade umlaufen. Es ist das Wort Gottes, was uns Gewissheit und Richtung gibt. Und wir werden nur erleben, was das Wort sagt, wenn wir unser Herz in Gehorsam vor Gott und dem Wort öffnen. Für seine Wahrheit. Und indem wir nicht sozusagen ein trotzig menschliches Ja, aber, das könnte doch auch noch sein. Nein! Der Herr weiß es nicht und wir wissen es auch nicht. Was der Herr uns sagt ist, seid, lesen wir es weiter, es heißt dann zum Beispiel, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Singt euch nicht erst in Ekstase, raucht nicht nebenbei Kräuter, die schöne Gefühle machen, sondern seid nüchtern zum Gebet. Gebraucht euren Kopf. Gebraucht euren Verstand. Und dazu gehört, dass wir das Wort Gottes lesen und verstehen können. Seid nüchtern zum Gebet. Beim Lesen dieses Wortes dachte ich so, habe mich angeguckt und gedacht, ist doch irgendwie auch komisch, nicht? Man liest das Wort seit nüchtern zum Gebet und hat den Eindruck, man muss Gebetsarbeit leisten. Man hat gleich das Empfinden, man ist überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich das im Tag machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das unterbringen soll. Ich habe keine ruhige Minute zu Hause, ich habe kleine Kinder. Ich weiß gar nicht, ich bin morgens schon 7 auf der Arbeit, dann bin ich in Konferenz und dann komme ich abends tot nach Hause. Ich weiß nicht, wann ich soll. Sei nüchtern zum Gebet. Ich habe entdeckt für mich persönlich, am besten ist, man fängt immer mit so ein paar Worten an, die brauchen nicht viel Aufwand. Ich habe mir angewöhnt, Refrains auswendig zu lernen oder zu erinnern von Liedern, die sozusagen melodisch ein einziges Wort bewegen. Halleluja. Ja, seliges Wissen, Jesus ist mein, oder irgendwie so, wohin, dann Halleluja, 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 irgendwie so, dann. Oder ich zitiere ein Bibelwort, gelobt sei Jesus Christus. Und ich habe festgestellt, wenn ich erstmal so einen Satz rausgehauen habe, wenn ich ein Refrain gesungen habe, dann passiert etwas Eigenartiges bei mir. Ich merke, hey, das kann jetzt nicht alles sein. Und ich selbst will noch was sagen und fange an zu beten. Ich wünsche euch das. Ich wünsche euch das, dass ihr so einen unverstellten Zugang bekommt zu Refrains oder zu Bibelworten, die ihr einfach mal so raushaut. Wenn ihr an der roten Ampel steht, fangt einfach mal in eurem Auto an, kurz zu singen. Euch hält keiner für bekloppt oder so, weil heute telefonieren ja sowieso alle Leute über Bluetooth im Auto und jeder redet mit sich selbst. Und da kann man schon mal einfach singen und den Herrn loben. Und man merkt, es geschieht, was hier steht. Wir sind nüchtern zum Gebet. Wir beten. Wir reden mit Jesus. Nicht, weil wir große Problemlösung brauchen, sondern weil wir ihn lieb haben und weil er uns lieb hat. Weil man miteinander spricht und sich etwas vom Herzen erzählt. Seid nüchtern zum Gebet. Das ist die Besonnenheit und die Notwendigkeit in den Situationen, wo wir Angst haben, in den Situationen, wo wir angefochten sind. Beten, einfach mit Jesus reden, anfangen, einen Start machen mit einem Zitat, mit einem Bibelwort, mit dem Refrain eines Liedes. Vor allem aber habt eine beharrliche Liebe zueinander, denn die Liebe deckt eine Menge der Sünden zu. Ich wünsche euch als Gemeinde, dass ihr in der Liebe nicht nachlasst. Habt vor allem aber eine beharrliche Liebe. Das Wort, das hier steht im Griechischen, ist, dass man gebraucht für ein Seil, das gespannt ist. Wir könnten also auch übersetzen, was die Liebe zueinander angeht, lasst nicht locker. Bleibt dran. Wer liebt, sucht Wege, dem anderen Liebe zu zeigen. Wer liebt, sucht Wege, dem anderen schöne Augen zu machen. Wer liebt, sucht Wege, dem anderen Gutes zu tun, ein Kompliment zu machen. Wer liebt, ist unterwegs auf den anderen zu. Ja, ja, kann man sagen, das wissen wir ja alle. Nein, das wissen wir eben nicht alle. Weil wir unter Zitat auf, ja, wir brauchen Liebe, oft uns in der Position empfinden, wo wir warten, dass der andere seine Liebesleistung bei mir ablädt. Das ist aber nicht der Weg. Wenn ich Liebe erleben und erfahren will, sind wir gerufen, das Gleiche zu tun wie Jesus Christus, nämlich zuerst zu lieben. Die Liebe zum anderen zu tragen, ihm zu geben. Einfach sich ein Stück dem anderen zu verschenken, ohne Berechnung. Und dann heißt es hier, wer so liebt, denn die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Also ich will euch gleich sagen, ihr braucht hier nicht das Rechnen anfangen, das haut nicht hin. Aber es ist eine Ermutigung zu wissen, dass da, wo wir lieben, auch wir aus bestimmten Fehlhaltungen herauswachsen und die Liebe Gott und die Liebe und die Kraft von Gott uns verändern wird in unserem Wesen. Übt Gastfreundschaft gegeneinander ohne Murren. Man muss dazu wissen, der Hintergrund in der damaligen Zeit war der, dass die ersten Wanderprediger von Gemeinde zu Gemeinde zogen und es dann so bei manchen Leuten so ein bisschen schräg die Haltung gab, je länger ich bleibe, desto besser wird mir getan. Ja, also blieben dann schon mal eine Woche oder zwei oder drei, obwohl sie nur einmal gepredigt haben. Und das war so eine erste Fehlhaltung, die in die Gemeinden einzog und da haben manche Leute drunter gelitten, weil in der landwirtschaftlich kargen Ertragslage war das eine echte Belastung für die Familie, wenn dann so ein gesalbter Reiseprediger mit großem Appetit und Hunger mehr als ein oder zwei Tage blieb. Und das hat dann dazu geführt, dass man im Grunde genommen später in einer ersten Gemeindeordnung der Didache hat man die Regel aufgestellt, ein Reiseprediger darf und soll nicht länger als drei Tage bleiben. Das war ein Kriterium für seine Geistlichkeit. Hochinteressant. Und übt Gastfreundschaft untereinander ohne Murren ist eine, einfach, sage ich mal, in einer Ertragslage, die ärmlich ist. Da wird jeder Gast wie irgendwie zu einer Last. Und hier war einfach die Haltung zu sagen, gebt die Gastfreundschaft nicht auf. ladet euch ein in den Häusern. Esst miteinander, teilt Essen miteinander. Kleiner augenzwinkernder, versöhnter Hinweis aus meiner Abteilung. Okay? Ist jetzt ein bisschen kritisch, aber weist euch den Weg. Ich bin in den letzten Wochen öfter eingeladen worden, zum Essen zu kommen, als im Jahr 2019. Als im ganzen Jahr 2018. Als im ganzen Jahr 2017. Und ihr habt eigentlich gewusst, dass ich alleine lebe unter der Woche 5 Tage. Ich sag's nur, damit ihr ein praktisches Beispiel habt an der Stelle. Einladung zum Essen fördert Gemeinschaft. Einladung zum Essen ist Ausdruck von Liebe untereinander. Einladung zum Essen, Häuser zu öffnen. Wisst ihr, manche Menschen sagen mal, ich habe nicht aufgeräumt. Ich will euch eins sagen. Wenn ich nach Hause kam, meine Mutter hatte immer aufgeräumt. Das Erste, was ich machte, war eine heilige Unordnung herstellen. Ich konnte es nicht leiden, in einem Kinder- oder Jugendzimmer zu sein, das aussah wie ein Molkereibetrieb. Alles glänzte, alles war aufgeräumt, alles war hygienisch. Das ist ja furchtbar. Ich weiß, wie gelebt wird. Ich habe 4 Tage meinen Schreibtisch aufgeräumt. Ich weiß, was es heißt, Ordnung herstellen zu müssen. Aber ich weiß auch, dass man zwischen der Ordnung menschliche Herzen treffen kann, man sich begegnen kann. Man kann auch einen Platz freischieben oder freiräumen, wo man sich begegnet. Übt Gastfreundschaft. Macht eure Häuser auf. Macht eure Herzen auf. Gebt dem anderen Raum in eurem Leben. Das ist Kraft von Gott. Das ist missionarisch und evangelistisch, ohne dass ihr irgendetwas groß tun müsst. Das Essen, was ihr auf den Tisch bringt, ist immer gut. Liebe geht durch den Magen, sagen wir. Habt den Mut, Liebe zu geben und Liebe zu üben. Dienet einander und, ach, seht ihr, dienet einander und zwar ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ihr Lieben, einander dienen, das ist nicht unsere erste Priorität. Wir haben es ganz gerne, wenn uns wohlgetan wird. Aber schaut, die Schrift sagt uns, dass wir einander dienen. Die Gaben, die Gott uns gibt, gibt er uns, damit wir das, was wir mehr oder besonders haben im Vergleich zum anderen, dass wir das einsetzen, um ihm darin zu dienen. Und die Haltung des Dienens ist eine Haltung des Herzens, in der ich mich bereit finde, unter den anderen zu kommen, damit er wächst, damit er gedeiht, damit es ihm besser geht. Dienet einander. Ihr werdet die nächsten Wochen und Monate voraussichtlich ohne feste neue Predigeranstellung sein. Aber ihr müsst und braucht nicht ohne Kraft vom Heiligen Geist zu sein in eurer Gemeinde. Dienet einander. Bringt eure Gaben, die ihr habt, zueinander hin. Dienet einander und unterstützt euch. Und dann steht da was als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Das Wort, was dort steht, ist Ökonomos. Das ist also ein Ökonom. Das ist ein Wirtschaftsbegriff. Dienet einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes bedeutet, dass ihr Mittel und Ressourcen, die ihr habt, die, über die ihr verfügt, zum Wohl und zum Wachstum und zum Gedeihen des Reiches Gottes einsetzt. Alles das, wovon wir reden, hat eine Richtung. Wir werden das gleich noch sehen. Alles, wovon wir reden, hat die Richtung, dass es Jesus Christus, seinen Leib, verherrlichen soll. Ich diene also nicht für mich zur Selbstverwirklichung, sondern ich diene, damit es dem anderen besser geht. Ich diene, damit mit meiner Ressource, mit meinen Qualitäten, mit meinen Möglichkeiten dem anderen wohlgetan wird. Schaut, man könnte jetzt ganz viele Beispiele machen, die kritischer Art sind, das will ich gar nicht. Ich möchte euch einfach ermutigen. Steht zu eurer Begabung. Findet sie raus. Ihr seid begabt. Ihr seid begabt. Und seid bereit, diese Gaben, diese Begabungen einzusetzen, und zwar dem anderen in der Gemeinde. Dienet einander. Und manchmal denken wir, ja, der andere könnte ja auch mal anfangen. Das ist eine Berechnungsgrundlage, die der Herr meistens nicht mitmacht. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass immer, wenn ich mal so innerlich so drauf war, da kam nichts. Bis ich es aufgegeben habe, bis ich drüber weg war, bis ich einfach weitergemacht habe, bis ich nicht stehen geblieben bin, sondern neu angefangen habe. Und irgendwann war es dann sogar so, dass Gott einem innerlich auf die Schulter tippt und dann sagt, hast du eigentlich schon mal gemerkt, der war diesmal schneller als du. Da ist dir gedient worden. Hast du es gesehen? Hast du es gemerkt? Wer also erleben möchte, dass ihm gedient wird, wer erleben möchte, dass ihm wohlgetan wird, wer erleben möchte, wie warm und liebevoll Gemeinde ist, der mache sich auf den Weg und bete und liebe und diene. Nur dort, wo wir zuerst so unterwegs sind, werden wir all das erfahren, erleben, wonach wir uns sehnen. Redet einer unter euch, so rede er die Worte wie Gottes Worte. Dient einer, so diene er wie aus der Kraft Gottes, die Gott verleiht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht und alle Ewigkeit. Ja, es ist mein Wunsch, dass Gemeinden schön werden und groß werden und stark werden und lebendig werden und dass Gemeinden modern sind und zeitgemäß sind. Das ist alles, ist mir auf dem Herzen. Es ist aber wie ein Buffet, wo alle eingeladen sind, etwas mitzubringen. Und da legt jeder so ein Würstle drauf. Ein Würstle. Und wenn dann alle gekommen sind, sagt man dort, eine wunderbare Parade von Würstle. Und dann fragt einer, ja, wo ist der Senf? Das gibt's nicht. Wo ist denn der Kartoffelsalat? Ja, haben wir nicht vorgesehen. Jeder bringt mit, was er braucht, sein Würstle. Wenn wir aber anfangen so zu denken, dienet einander mit dem, was ihr könnt, wenn ich das tue, wenn ich das mitbringe, was ich kann, was mir auf dem Herzen ist, wenn wir es zusammenstellen, dann werden wir erleben, das hat Jesus uns ja vorgemacht in der Speisung der 5000. Jesus fragt, was habt ihr? Nimmt es, dankt, bricht, teilt es aus, deckt den Tisch für alle und es bleibt übrig. Das ist das Herz Gottes. Dass wenn wir mitbringen, wenn wir geben, wenn wir zusammentragen, am Ende wird immer mehr da sein, als wir glauben. Es wird immer übrig sein. Ich wünsche euch diese Erfahrung, dass ihr keinen Mangel habt, sondern dass ihr entdeckt, das, was Gott euch in die Hände gelegt hat, ist so vielfältig, so reich, so gut. Wenn ihr es zusammentragt, miteinander, füreinander, euch darin unterstützt und fördert, werdet ihr entdecken, wie reich Gottes Gnade und Güte ist in euch und unter euch und über dieser Gemeinde. Ich wünsche euch diesen Mut, so aufeinander zuzugehen und miteinander umzugehen. Es heißt dann noch, redet einer, so rede er die Worte Gottes. Ich wünsche euch auch, dass ihr nicht nur redet in Richtung Richtigkeit und in Übereinstimmung mit Regeln und Satzungen. Ich wünsche euch, dass ihr auch mal die Frage übt, was würde denn Gott in der Situation sagen und machen? Das braucht die Demut dann nur nicht zu behaupten, ich wüsste es allein. Aber allein die Richtung mal zu verändern, zu entdecken, was wäre denn Gottes Anliegen in dieser Situation? Ich wünsche euch die Gnade von Gott, dass er unter euch Menschen erweckt, das Ohr auftut, dass ihr hören könnt, wie er spricht und dass ihr entdeckt und hört, wie neue Impulse von Gott in eure Gemeinde gesprochen werden. Das könnt ihr einüben. Und die Bibel ist ja ganz nüchtern, dass wenn jemand so ein Wort hat, heißt es, dass wir es prüfen sollen. Und der Geist Gottes lädt im Grunde ein, prüft mich, den Geist Gottes, ob das, was ich euch sage, in Übereinstimmung steht mit der Schrift und mit dem, was ihr von Jesus Christus, eurem Herrn, wisst. Und wenn wir in der Haltung sozusagen eingeübt sind, unterwegs sind, wenn wir es miteinander versuchen, werden wir entdecken, Gott deckt uns den Tisch. Gott redet aktuell. Gott spricht, Gott wünscht uns Gutes. Ich habe die Tage bei einem anderen Anlass einmal eine kleine Übung mir vorgenommen zu machen, irgendwann mal. Und zwar geht es dabei ums Segnen. Ich möchte euch mal einfach ermutigen, zu Hause einen blanken Briefumschlag zu nehmen. Ich habe ja jetzt aufgeräumt bei mir zu Hause. Von daher habe ich da viele Erfahrungen mit Briefumschlägen, wo die überall waren, die ich gesucht habe. Nehmt man einen blanken Briefumschlag, dann schreibt ihr drauf, auf Absender auf die Rückseite, von Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oft haben wir die Vorstellung vom Segen, dass wenn wir die Formel gebrauchen, die Leute schon gesegnet sind. Aber dann macht mal die zweite Übung, Teil 2, macht den Briefumschlag auf und guckt einmal rein, was drin ist. Was ist drin? Kannst du sagen, nix, leer. Wenn wir üben, einander zu segnen, dann braucht es dieses, redet einer, so tue er es wie die Worte Gottes. Was würde Gott dem Thomas Wölfel, der hier vorne sitzt, was würde Gott dem Thomas sagen und wünschen? Das schreibe ich auf eine Karte und das stecke ich in den Briefumschlag. Und dann liest er von Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann macht er das auf und liest, was Gott mir aufs Herz gegeben hat für sein Leben. Das ist Segen. Das könnt ihr. Ihr habt alle Briefumschläge zu Hause. Ihr könnt es ja mal üben und dann nächste Woche einander in die Brieffächer stecken. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr das erlebt, diese Wirklichkeit. Sie zielt darauf ab, dass Gott verherrlicht werde. Sie zielt darauf ab, dass Jesus Christus der Herr und Erlöser ist und erkannt wird, geglaubt wird und erlebt wird. Und es geht ihm darum, dass sein ist die Herrlichkeit, die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Ihr könnt auch so beten anfangen. Sein ist die Macht, die Herrlichkeit und die Kraft in Ewigkeit. Amen. Und dann merkt ihr, ja, ich muss weiterbeten. Dann tut es. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr das erlebt und dass ihr das Geheimnis, spürt. Erst wenn ihr gebt, werdet ihr empfangen. Das ist das Geheimnis Gottes. Erst wenn ihr gebt, werdet ihr empfangen. Und alles das, was hier drinnen steht, werdet ihr empfangen. Du musst nichts geben, was du nicht hast. Aber wenn du gibst und dienst mit dem, was du hast, wirst du empfangen und wird jeder empfangen. Und jeder die Güte und den Reichtum Gottes erleben und erfahren. Was ich noch zu sagen hätte, hat eine Predigt gedauert, habe ich euch gerade gesagt. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr in dieser Wahrheit und in der Schrift gedeiht und reift und entdeckt, wir sind nicht arm, wir sind nicht abgehangen. Wir sind gesegnet von Gott. Er hat uns Anteil gegeben an seinem Heil. Er hat uns Anteil gegeben an seinem Geist. Er hat uns gesagt, wie es geht. Lasst es uns tun und erleben und erfahren, Gott ist gut. Amen.